WDR 5 Scala. Aktuelles aus der Kultur. Mit Rebecca Link.
Guten Tag, Scala ist hier in WDR 5. Mein Name ist Rebecca Link und ich möchte Sie jetzt schon mal begrüßen mit unserem ersten Thema. Vorher könnte ich Ihnen aber erzählen, was wir sonst noch für Sie parat haben in dieser Ausgabe von Scala. Wir schauen auf die Fotokina. Die Fotokina ist ja nicht nur die wichtigste Fotomesse der Welt, sondern da findet am Rande der Präsentationsveranstaltung auch viel Kreatives statt. Was genau, darüber reden wir gleich in Scala. Und außerdem haben wir was für Freunde der Romantik im Gepäck. Wir stellen Ihnen heute eine neue CD mit Harfenmusik vor. Jetzt begrüße ich an dieser Stelle Lutz Gräfi hier bei mir im Studio, unseren Filmkritiker. Und ich könnte an dieser Stelle gleich mal an Sie da draußen die Frage aufwerfen, wann Sie den letzten afrikanischen Film gesehen haben. Waren das vielleicht so Filme wie Hotel Rwanda oder Blood Diamond oder Der letzte König von Schottland? Ja, das sind Filme über Afrika, aber die sind gemacht worden von Filmemachern aus Europa oder aus Amerika. In Köln, da gibt es seit 1992 ein Filmfestival, das da weg will. Also von dieser Darstellung von Afrika aus unserer Sicht. In den letzten 20 Jahren sind im Rahmen dieses Filmfestivals hunderte von Filmen aus Afrika gezeigt worden. Es ist nämlich nicht so, dass es die nicht geben würde. Die landen nur bei uns relativ selten in den Kinos. Heute startet in Köln das Afrika-Filmfestival Jenseits von Europa. Ausgabe 8 und Lutz Gräfe war für uns da, hat unter anderem dieses hier mitgebracht. Eine Musik aus einem Film. Sie haben mir gerade Finger hochgezeigt. Ich habe die falsche Zahl gesagt. Ne?
Genau, es ist nämlich schon die Nummer 13 des Festivals.
Sehen Sie, ach ja, genau. Ich und lateinische Zahlen. Ne? Genau, das X ist die 10. So, da haben Sie mich korrigiert. Hervorragend. Also, aber ich kann auch noch ein paar andere Zahlen ins Feld werfen. Nämlich 83 Filme aus 27 Ländern. Das ist echt ein unglaublich großes Angebot. Ein wahnsinnig breites Panorama. Wo fangen wir an?
Ja, das ist natürlich immer schwierig. Also wo fängt man an? Afrika ist riesig. Also wir haben ja, also zumindest die Leute in meinem Alter, wir haben ja alle noch mit diesen alten Karten gearbeitet, wo Afrika viel kleiner als Europa war. Im Gegenteil, es ist ganz anders. Afrika ist riesig. Es sind insgesamt 55 Länder und inzwischen werden in den meisten Filme produziert. Natürlich sind diese 38 Filme eine Mischung aus Kurz- und Langspielfilmen. Also es gibt jetzt keine 83 Langspielfilme. Wann sollten die auch wo gezeigt werden. Also es ist eine sehr schöne Mischung und es geht von Nordafrika über Westafrika, Zentralafrika, Ostafrika bis runter ans Kap, ans Kap nach Südafrika und die Unterschiede sind natürlich enorm. Nordafrika ist arabisch, islamisch geprägt. Der Süden war ja lange Zeit von der Apartheid beherrscht, ist jetzt frei seit vielen, vielen Jahren und eigentlich eines der ganz wenigen Länder südlich von Nordafrika, die über sowas verfügen wie eine Filmindustrie, eben weil die Buren das damals aufgebaut haben, weil Südafrika ja auch wirtschaftlich durchaus stark dasteht. Aber es gibt auch Filme aus Ländern wie Somalia, wo man jetzt denkt, irgendwie komisch, oder dem Tschad, der ja auch seit 15 Jahre lang im Bürgerkrieg war. Und das Spannende ist, manchmal können einzelne Filme ein ganzes Land verändern. Also als Mahamat Saleh Haroun mit seinem Film Un Homme qui crie in Cannes einen unheimlichen Erfolg hatte, hat der Präsident des Landes beschlossen, das einzige Kino, das es überhaupt jemals gab, wird für teuer Geld wieder aufgebaut. Es wird nach dem Filmemacher benannt und er präsentiert dort seinen Film in der ersten Filmpremiere des Tschad seit 25 Jahren.
Das ist ja wirklich fast ein bisschen kitschig, ne? Also Filme können tatsächlich das kulturelle Leben und das Leben in einem Land komplett verändern. Das ist da offensichtlich möglich. Aber Sie haben ja wirklich diesen interessanten Punkt gerade angesprochen, denn wir hier aus dem Westen, wir gucken ja manchmal auf dieses Afrika, dieses riesengroße und empfinden das so als monolithisches Ding, ne? Und dementsprechend schleicht sich dann auch der Verdacht ein, dass afrikanischer Film eigentlich so eine Soße ist. Aber Sie haben ja gerade schon gesagt, das ist überhaupt nicht so. Das ist eine unglaubliche Diversität.
Ja, es ist eine enorme Vielfalt. Also in der Ästhetik, in der Art und Weise, Geschichten zu erzählen, auch in der kulturellen und politischen, wirtschaftlichen Situation des Landes. Es gibt Länder, die haben viele Kinos, es gibt Länder, die haben überhaupt keine Kinos, wie der Tschad bis vor kurzem. Und um die ganze Situation noch zu verschärfen, ist es ja teilweise so, dass es Länder gibt, in denen mehrere sehr diametral auseinanderliegende Kulturen in einem Land leben, weil die Grenzen halt von den Kolonialherren gezogen wurden. Das heißt, es gibt nicht nur nicht den afrikanischen Film, es gibt teilweise in einzelnen Ländern völlig unterschiedliche Filmkulturen. Wenn man sich die Filme hintereinander anguckt, käme man niemals auf die Idee, dass die aus demselben Land stammen. Das heißt, dieser kulturelle Reichtum hat natürlich Vorzüge, aber er hat natürlich auch erhebliche Nachteile, weil wie sollen die Filme in andere Länder vermittelt werden, wenn selbst in einzelnen Ländern 3 Hauptsprachen und 15 Dialekte gesprochen werden? Also der afrikanische Film ist sehr kreativ, das wird sehr viel gemacht, aber er steht natürlich gerade innerhalb Afrikas vor ganz erheblichen Problemen, sich selber zu vermitteln. Und darum sind solche Festivals extrem wichtig, weil sie, so absurd das klingt, tatsächlich eine Gelegenheit sind, auch für die afrikanischen Filmemacher einander zu begegnen, zu gucken, was die anderen so treiben außerhalb von Afrika, weil man darf ja nicht vergessen, viele von denen leben in Paris, London oder sonst wo. Das heißt, die können teilweise in Afrika nicht arbeiten, weil die Bedingungen nicht so sind. Das heißt, das Festival erfüllt darüber hinaus, dass es uns die Möglichkeit gibt, die Filme zu sehen, auch die Funktion als Treffpunkt der afrikanischen Filmszene zu dienen. Und Köln ist in Afrika im Film absolut bekannt. Das Festival hat einen richtig guten Ruf.
Und man bemüht sich ja auch darum, nämlich das zu schaffen, ja, die Quadratur des Kreises, was Sie schon angesprochen haben, zumindest sowas wie ein roten Faden zu finden. Also es gibt in jedem Jahr einen Schwerpunkt und das ist in diesem Jahr welcher?
Ja, in diesem Jahr geht es um etwas, wo wir jetzt auch nicht auf die erste Idee drauf kämen, dass es das gibt, aber es gibt auch in Afrika Schwule und Lesben und es gibt schwule und lesbische Filmemacher, die die Situation ihrer Länder in ihren Filmen zeigen und die Situation ist genauso unterschiedlich wie der Kontinent. Es gibt Länder mit einer extremen homosexuellen Verfolgung, gerade haben Kenia und Uganda ihre Strafrechtsgesetze verschärft. Es gibt Länder, da gibt es überhaupt keine Gesetze, wie in Südafrika, aber es gibt trotzdem Homophobie und offene Verfolgung homosexueller Menschen. Und es gibt aber auch in Nordafrika Schwule und Lesben. Es gibt auch schwule und lesbische Filmemacher. Das sorgt natürlich gerade in den islamisch geprägten Ländern für extremen Druck und extreme Auseinandersetzung, aber die Queer Community, wie das heißt, ist in der letzten Zeit gewachsen. Und ein Beispiel dafür ist diese Diskussionsrunde südafrikanischer Frauen, die sich darüber unterhalten, was sie tun können, um gegen aus Homophobie begangene Vergewaltigungen vorzugehen.
I want to visit one of my friends who happens to be a teacher, and we're discussing around the issue of Guguletu people and the issue of homophobia. And when I was sharing the stories of us being killed in Guguletu, getting raped in Guguletu. Guguletu is rich, but also we need to make some initiatives. The government won't know us if there's each and every week there's 10 lesbians who got raped because we are still locking ourselves. Because once we beg, yes, she's the victim of rape. She has been stabbed 11 times, but she's still...
Was hören wir da gerade? Ist das ein Ausschnitt aus einem Film?
Das ist der Ausschnitt aus dem Dokumentarfilm Difficult Love, der anfängt als Dokumentarfilm über Fotografien und der dann halt diese Situation beleuchtet, weil es tatsächlich viele Fälle von, also Südafrika hat sowieso die höchste Vergewaltigungsrate in der Welt und es gibt viele Fälle, wo lesbische Frauen in Anführungszeichen durch Vergewaltigung geheilt werden sollen und das ist natürlich also extrem untragbar und darum ging es in dieser Diskussion unter schwarzen lesbischen Frauen.
Ein kleiner Blick auf das Afrika Filmfestival jenseits von Europa 13. Vielen Dank nochmal. Das war wirklich ein großartiger Vortour. Heute startet das Festival. Bis zum 28. September läuft's. Danke, Lutz Gräfe. WDR5.de hat mehr Informationen. So, und jetzt geht es wieder mit zu rätseln. Aber vorher verrate ich Ihnen erstmal eine Antwort. Also ein bisschen kompliziert heute bei uns hier, ne? Aber wir schaffen das zusammen. Patricia Kaas, das war die Sängerin, die wir letzte Woche gesucht haben in unserem Kulturrätsel. Und das haben gewusst Sonja Luther aus Euskirchen, Ingo Walter aus Münster und hier ein Einsender, wo wir auch ein bisschen rätseln mussten. Es ist entweder Veridana oder Voidana Toys aus Bielefeld. Sie werden es wissen. Herzlichen Glückwunsch, sagen wir, und viel Spaß mit Ihrem Gewinn. WDR3 Lieblingslieder, eine CD vom WDR Sinfonieorchester geht an Sie raus. Miträtseln bitte wieder jetzt.
Gesucht wird ein Maler. Dieser Mann hat sein Abitur in Sachsen gemacht.
Also ich spielte schon während der Schulzeit eine Außenseiterrolle. Überhaupt dieses renitente Verhalten oder dieses eigenwillige Verhalten hat mich geschützt vor Inanspruchnahme der Gesellschaft. hat mich auch geschützt, mich politisch zu betätigen.
Er studierte an der Hochschule für bildende Künste in Ost-Berlin.
Ich habe mich dort sehr, sehr wohl gefühlt. Für mich war das eine sehr, sehr aufregende Zeit. Die Mauer innerhalb Berlins gab es noch nicht. Also wir konnten nach West-Berlin fahren mit der S- oder U-Bahn und uns dort umsehen. Und durch diese Besuche in West-Berlin, in den Buchhandlungen haben wir rumgestöbert und Postkarten geklaut, Kunstpostkarten, gab es ungeheuer viel innerhalb eines Jahres Informationen.
Diese Informationen versuchte er mit einem Freund visuell zu verarbeiten. Statt mit den anderen Studienkollegen nach Rostock zu fahren, um dort ein Hafenkombinat aufzubauen, malte er in der Hochschule.
Und ich habe gemalt im Sinne von Picasso diese Aluminium-Brotbüchsen, Nachttischlampen, Messer und Gabel und entgräteten Hering. Also ein armen Programm, ein bisschen kubistisch.
Seine und die Bilder seines Freundes stießen auf Ablehnung.
Als die Klasse zurückkam nach 4 Wochen, war dieser Atelierraum, dieser Klassenraum voll mit unseren Bildern und alle waren entsetzt. Und das führte dazu, dass unsere Arbeiten, die wir geschrieben hatten als Klausurarbeiten und Gesellschaftskunde und so weiter, nicht mehr akzeptiert wurden. Die Noten wurden gestrichen. Und wir wurden wegen gesellschaftspolitischer Unreife von der Schule geschmissen.
1957 setzte er sein Studium in West-Berlin fort. Aber auch hier gab es Probleme mit der Tolerierung seiner Arbeiten. Sein von ihm geschätzter Professor soll ihm gesagt haben:
Das, was ich täte, sei eigentlich anachronistisch. Denn das sei gewesen. Obwohl ich mich immer empfunden habe als Avantgardisten, weil es etwas war, was niemand sonst tat und was auch, wie ich meinte, nicht nur verloren gegangen ist, sondern überhaupt nie gemacht worden sei.
Aus dem Provokateur wurde ein Star unter den Malern. Bekannt wurde er unter anderem durch seine Motivumkehr.
Von oben nach unten, von rechts nach links. Also ich habe die Orientierung auf der Leinwand, dieses oben, unten, rechts, links, genommen. Die sind einfach orientierungslos auf der Leinwand aufgemalt.
Wir wollen von Ihnen wissen, wie dieser Mann heißt.
Wissen Sie, was ich Ihnen gerne mal verraten möchte? Wer uns eigentlich immer diese schicken Kulturrätsel macht? Ich glaube, das sagen wir nämlich hier echt sehr selten. Detlef Wulke ist der Name des Mannes, der Sie hier jede Woche mitraten lässt. Und wenn Sie wissen, wen wir in dieser Woche gesucht haben, dann schreiben Sie uns bitte an skala@wdr.de oder an WDR5, eine Postkarte, Redaktion Skala, Stichwort Kulturrätsel in 50600 Köln. Da können Sie mitmachen und möglicherweise sind Sie dann in der nächsten Woche einer von den 3 Gewinnern, die wir hier vorlesen. Viel Glück!
WDR 5 bietet mehr. Zivilisierte Menschen denken polyphon, hat Kurt Tucholsky behauptet. Dem schließen wir uns gerne an, nicht nur in Skala.
Wer neben vielstimmigen Gedanken auch an Ergebnissen aus Forschung und Wissenschaft interessiert ist, dem empfehlen wir Leonardo.
Denn nur ein Narr macht keine Experimente, sagte schon Charles Darwin.
Leonardo, Wissenschaft und mehr. Auf WDR 5 montags bis freitags um 16.05 Uhr und noch einmal abends um 22.05 Uhr.
Oder als Podcast. Unser Radio zum Mitnehmen.
WDR 5. Ich will es wissen.
WDR 5 hören Sie und Skala ist hier. In Köln, da läuft ja zurzeit die Fotokina. Die können wir einfach mal unbescheiden die wichtigste Fotomesse der Welt nennen. Sie gilt als Leitmesse, also die Fotokina sagt an, alle anderen laufen hinterher. 5 Tage lang kann sich der Besucher da ja in den Hallen die Füße platt laufen und dann hat er hinterher so ziemlich alles gesehen, was gerade von Interesse ist im Bereich Fotografieren und natürlich auch die Dienstleistungen drumherum. Aber nur Produkte vorstellen, das soll es auch nicht sein. Auf der Fotokina soll es auch um die kreativen Aspekte des Fotografierens gehen. Da gibt es zum Beispiel auch Workshops für Leute, die gern fotografieren. Der hier zum Beispiel. 6 Teilnehmer, ein Profifotograf und eine Ausstellung als Ausgangspunkt.
Ja gut, also von meiner Seite, ich sage erstmal danke. Ne? Fand das echt eine schöne Zeit mit euch. Gute Truppe.
Montagabend, kurz vor 9. Letzte An- und Absprachen, ein letztes Kölsch zusammen. Anja, Christian, Daniela, Gerhard, Klaus, Rainer und natürlich er.
Klaus Wohlmann, ich bin freiberuflich aktiv, seit 2006 freischaffender Fotograf.
Klaus Wohlmann, der Workshopleiter, der Mann, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat.
Ich habe mein Leben lang fotografiert und seit 1995 habe ich Kunst gemacht. Und ich glaube, da ist auch die Hauptverbindung, weil durch die Kunst, durch die Performance-Stücke, die ich initiiert habe, organisiert habe, dadurch habe ich eben einen besonderen Blick auch bekommen. Und das ist das, was mir auch heute hilfreich ist in der Fotografie.
Der besondere Blick. Auch bei dem Workshop wird er eine große Rolle spielen.
Bist du einfach?
Klaus Verhoeven.
Eine Woche zuvor, Käthe-Kollwitz-Museum. Die 6 Teilnehmer treffen sich zum ersten Mal. Vorstellungsrunde. Man einigt sich auf das Du und dann Gang durch die Ausstellung »Das Auge des Arbeiters«. Arbeiterfotografie um 1930.
Gerade als Käthe-Kollwitz-Museum sind auch unsere Sonderausstellungen immer sehr, drehen sich sehr um dieses Thema Mensch.
Anne Hallbeil, zuständig für Presse, Öffentlichkeit, Museumspädagogik und Veranstaltungen im Museum.
Zu jeder Sonderausstellung haben wir immer Workshops für Erwachsene oder für Kinder, für Jugendliche im Programm. Es geht auch darum, sich eben nicht nur theoretisch mit den Exponaten auseinanderzusetzen, soll ja auch die eigene Kreativität ein wenig anregen. Ne? Es ist eine ganz andere Form der Auseinandersetzung mit der Kunst.
Was ist an diesem Bild spannend? Spannend ist an dem Bild für mich nicht nur die Litfaßsäule, die natürlich dokumentiert, wann dieses Bild dann gemacht wurde.
Lichtsetzung, Bildausschnitt, Format. Was, so fragt Klaus Wohlmann, sehen wir auf den Bildern? Was hat das Umfeld der Arbeiter damals in der Weimarer Republik geprägt? Pferdekarren, Wohnküchen, ein Erwerbsloser, der sein Geld zählt, Kinder beim Steinelesen auf einem Feld.
Wir reden ja nicht davon, dass jemand Arbeiter fotografiert hat. Es ist ja anders. Es ist ja so, dass der Arbeiter eigentlich losgezogen ist und sein Umfeld fotografiert. Dadurch ist es eigentlich eine ganz andere Aussage dahinter.
Das Auge des Arbeiters, nicht der Blick auf den Arbeiter. In dieser ersten Stunde, an diesem ersten Tag, beginnen die Teilnehmer zu ahnen, dass es nicht darum gehen wird, Arbeiter auf der Straße zu suchen, zu finden und abzulichten, sondern die Welt da draußen in Blick zu nehmen, den Lebensraum, das Umfeld, das, was das heutige urbane Leben ausmacht.
Okay, hat jemand Fragen bis zu dem Punkt? Ist irgendwas noch, was hier besprochen werden muss? Wollen wir jetzt alle rausgehen?
Vielleicht gäbe es noch Fragen, aber fassen lassen sie sich noch nicht. Noch ist der Blick nicht geschärft für das Alltägliche, das doch mehr ist als nur alltäglich.
Gut, ich würde jetzt erstmal Thema Technik besprechen. Also nur ein paar Grunddinger.
Kein Fotoworkshop kommt ohne Technik aus. Doch hier geht es schnell. Ob Daniela oder Gerhard, ob Mitte 20 oder im Rentenalter. Alle hier kennen ihre Kamera, wissen um ASA und Tiefenschärfe, um Spot- oder Mehrfeldmessung. Sie sind ambitionierte Hobbyfotografen, keine Anfänger. Wie fotografieren, ist nicht so sehr die Frage. Eher, was fotografieren.
Meine Motive halten meistens still. Ist Holz, sind Bäume, sind Blümchen, Steine, Straßen und so weiter. Oder doch wirklich so diffus da rein. Als dass ich mir so herausnehme, einen Einzelnen wirklich so, da tue ich mir schon noch schwer.
Diffus in die Menschenmenge hinein, statt einen Menschen konkret in den Blick zu nehmen. Doch genau dies ist es, was alle in der Gruppe vor Augen haben. Auch jetzt, als sie zusammen durch die Stadt streifen. Eine Einkaufsstraße, eine kleine Friedensdemonstration auf einem Platz, eine Straßenkreuzung, Schaufenster, ein vollbesetztes Restaurant. Klaus entdeckt 3 junge Menschen, die vor einer Kirche sitzen.
Ich kann nicht einfach da hingehen und sagen, ich mache ein schönes Bild von euch, sondern da muss ich mir vorher mit denen überlegen, was will ich überhaupt. Warum mache ich das Bild? Und das muss ich denen mitteilen. Weil die 3 kannst du nicht einfach aus der Hüfte weghauen.
Abschießen heißt das im Fachjargon. Etwas, was auch Klaus nicht will. Während sich die anderen dem Treiben auf einer Einkaufsstraße widmen, geht er zu den Jugendlichen, spricht sie an und macht schließlich sein Bild. Ob es gelungen ist? Naja, aber das Gespräch war gut.
5 Minuten Kommunikation, ein bisschen Spaß haben, einen Joke machen und... Ne? So, wir haben uns dann ja auch in den Arm gelegen und so, Leverkusen und FC und so. Ne? Das ist dann, glaube ich, auch nochmal zusätzlich so der Kick.
Kommunikation, Dokumentation. 3 Stunden zieht die Gruppe an diesem ersten Abend durch die Stadt.
Ich finde diese Kreuzung sehr schön hier. Ihr kennt ja von New York die Bilder, ne? Ja. Gibt so viele Leute hochkant, fotografiert man, hat diese Straßenschlucht, aber das Problem ist immer der Vordergrund.
Vordergrund macht Bild gesund, unterm Knie schneide nie. Es ist der Bildaufbau, der an diesem ersten Tag zur Sprache kommt. Die Perspektive, der Ausschnitt und damit letztlich die Bildaussage, die Botschaft, wenn man so will. Jeder zeigt den anderen seine Bilder, man diskutiert, bekommt Tipps, Hinweise und Anregungen. Und natürlich auch Lob.
Dein Kollege hier macht hier die Überholspur.
Herrlich, das ist natürlich
fein, ne?
Sehr schön, ja.
stehend, kniend und später auch liegend. Viele Fotos werden geschossen. Sich in der Gruppe zu bewegen macht Mut, gibt Freiheiten, inspiriert. Doch am Ende des ersten Abends bleibt die eine Frage: Was soll, was will man eigentlich fotografieren? Lagebesprechung in einer Kneipe.
Wir müssen nicht unbedingt Personen fotografieren. Man kann auch sich zum Beispiel darauf konzentrieren und sagen, ich fotografiere die Schnelligkeit der Gesellschaft. Beispielsweise. Kann man machen. Weil das ist auch ein Ding unserer Zeit.
Klaus Wohlmann öffnet das Thema, gibt Aufgaben für das nächste Treffen am Donnerstag. Bilder dieses ersten Tages sollen dann mitgebracht und besprochen werden.
Wer hat noch was?
Daniela zeigt ihr Foto.
Finde ich sehr schön, das Bild. Toll.
Eine wartende Frau. Sie lehnt an einer Säule. In der einen Hand Tüten.
Diese Frau. Das finde ich auch sehr zeitbezogen, dass die mit ihrem Handy spielt. Ja? Ich finde, das ist ja nochmal, wenn man nochmal Käthe Kollwitz zurück besinnen über die Nummer, die wir da gesehen haben. Ja?
Ja.
Was macht denn die Gesellschaft heute aus? Ja? Also ich meine, das ist ja schon ein Thema und deswegen kann man das auch bezeichnen.
In meinen Augen. Die Geschwindigkeit, der Stillstand, das Hasten und Rasten, die Fülle und die Leere. Auch Klaus Wohlmann hat extra noch Fotos gemacht und mitgebracht. Wartende an einer Straßenkreuzung. Sie wirken wie angewurzelt, während um sie herum alles in Bewegung scheint. Und auch die Gruppe setzt sich wieder in Bewegung. Fußgängerzone, Museum, ein Parkhaus. An der Wand ein Graffiti. Massaker in Kurdistan. Ihr schweigt.
Ich finde, das ist ein Foto wert, weil das hat ja sowas Zeitzeugenartiges, ne?
Ja.
Bei dem jetzigen Licht hier. Und,
ja, man müsste hinkriegen, dass die Leute, die dazwischenlaufen, unscharf sind, halt, dass oder da eine so, Bewegungsunschärfe
ja.
drin ist.
Naja, aber da bist du ja die Fachfrau.
Dieser zweite Tag ist anders, motivierter, zielgerichteter. Das Thema wird greifbar, der Blick weitet und schärft sich zugleich.
Ich fand es sehr interessant, irgendwie, oder finde es interessant, konkrete Aufgaben gestellt zu bekommen.
Christian, ein Fast-Profi, der im Alltag selten ohne Kamera unterwegs ist.
Sich tatsächlich an einen Ort zu stellen und sagen, so hier an diesem Ort mach jetzt was. Weil mir ist es an zwei Orten tatsächlich auch so ergangen, dass ich irgendwie anfangs gesagt habe, was ist denn hier? Hier ist doch gar nichts. Und weil man dann anfängt zu beobachten und genauer zu gucken und so denkt, okay, irgendwas muss hier ja sein, fängt man dann irgendwie an und kriegt Spaß. Und erstaunlicherweise ist dann an dieser Straßenkreuzung viel entstanden, was man vorher sich nicht so hätte vorstellen können.
Die Bilder sind da, man muss sie nur sehen oder sie sich auch erschaffen. An der U-Bahn-Station am Heumarkt lichtet die Gruppe nicht mehr nur ab, sie inszeniert jetzt ihre Bilder.
So, jetzt möchte ich gerne zwei Personen haben, die in der Schärfe stehen. Gleichzeitig die Bahn, die fährt in der Bewegungsunschärfe.
Die also fahren nicht so oft, wir müssen uns ranhalten.
Ja, ja, genau.
Hier ist ja Sackbahnhof, der 5.
Alle machen mit, als Fotografen oder Statisten. Und so entsteht ein gemeinsames Bild der heutigen Zeit. Stillstand und Bewegung in einem.
Der Tag heute war wichtig für mich. Weil heute haben wir es geschafft, diesen Bogen zu spannen, der vorher nicht da war. Und sind jetzt genau auf dem richtigen Weg.
Es wird das Projekt, es bekommt Kontur und eine Richtung wird greifbar.
Das Thema hat sich viel besser entwickelt, also finde ich jedenfalls, genau. Als das, was ich zuerst darunter verstanden habe.
Sagt Daniela und spricht davon, dass sie ganz anders hinguckt als vorher.
Also vorher habe ich irgendwie, wenn ich so fotografieren wollte, geguckt, ob ich irgendwas Sensationelles sehe oder irgendwas Besonderes. Und jetzt denke ich so, ja, das Normale muss ich halt nur anders sehen.
Ja, ja, Entschuldigung.
Dritter Tag, wieder im Käthe-Kollwitz-Museum. Auf dem Boden ausgebreitet eine Auswahl der Fotos der letzten beiden Tage. Vorsortiert und ausgedruckt von Klaus Wohlmann. Ein gemeinsames Buch soll entstehen. Es gilt, den Titel zu finden und zu schauen, was noch fehlt. Denn auch an diesem letzten Tag soll noch einmal fotografiert werden. Jeder wird eine Aufgabe bekommen, soll noch ein Bild beisteuern. Leicht scheint die Wahl da nicht zu fallen.
Ja, hast du ein Thema? Welches machst du?
Ich würde das gerne machen hier, wenn du sagst, mit Buchladen oder mit Zeitung oder irgendwas, dann würde ich das machen hier.
Okay, haben wir das
gesetzt. Das Pendant mit Buch, Zeitung, irgendwas.
Alles klar? Gut.
Ja. Das würde ich gerne machen.
Eine neue Herausforderung, dieser letzte konkrete Auftrag. Kein Schauen und Entdecken mehr, sondern ein Suchen nach dem einen Bild. Rainer wird sein Foto von einem Fahrrad abends kurz vor 9 auf der Domplatte finden. Christian wird seine Wartenden noch suchen müssen. Und Klaus, der so gerne mit Menschen in Kontakt tritt, hat einen Obdachlosen entdeckt, der Zeitung liest. Er spricht ihn an, setzt sich zu ihm auf die Bank, redet, fotografiert, kommt zurück zur Gruppe.
Jetzt kommt die Geschichte zum Bild.
Ja.
Treffe ich mich morgen mit ihm, versuche eine Session mit ihm zu machen.
Einen Tag mit ihm durch die Stadt ziehen, oder?
Nein, am Hauptbahnhof oder am Dom, mal gucken, eine Zeitung lesen.
Ja, ihr, ne? Steht da immer und guckt, ne?
Genau.
Und dann zack, ja, haut er so ein Ding aus der Kiste hier.
Drei Tage, 10 Stunden, sechs Menschen.
Natürlich ist jeder irgendwie für sich speziell und eigen. Ja, aber die Kraft in einem guten Workshop ist, glaube ich, dass man eben aus dem andere Ressourcen rauszieht. Zum Beispiel, dass eben Klaus gezeigt hat, wie kann ich eben da vorne an den Mann mit den Zeitunglesen herantreten. Wie kann ich das machen? Gehe ich auf Augenhöhe? Wie spreche ich mit dem? Traue ich mich das? Ist natürlich auch ein Mehrwert für den anderen Workshop-Besucher, weil er anschließend sehen kann, ja, wie hat denn er das gemacht? Interessant. Traue ich mich das? Geht ja. Warum nicht? Ich glaube einfach, das ist auch dieses Gewaltige an Workshops. Jeder hat irgendwo seine Qualitäten. Und das Tolle an diesem Workshop war eigentlich, dass es eben 3 Tage war. Dadurch hat man sich natürlich viel mehr kennenlernen können, als wenn ich nur einen Tagesworkshop mache.
Also 1, 2, 3.
Das letzte Kölsch zusammen. Stadtansicht wird das gemeinsame Buch zum Workshop heißen. Noch bis zum Wochenende können Anja, Christian, Daniela, Gerhard Klaus und Rainer Bilder beisteuern. Super war es, sagen sie alle. Und es hat sich entwickelt, hat ihnen die Augen geöffnet, ganz anders, als sie erwartet hatten. Klaus Wohlmann wird ein wenig wehmütig werden. Nach so einem Workshop fühlt er sich immer ein bisschen leer. Deshalb auch sein Angebot, sich noch einmal zu treffen, um das Buch gemeinsam anzuschauen, um mit den Bildern nicht nur ein Abbild unserer heutigen Zeit zu betrachten, sondern auch, um sich zu erinnern, ganz persönlich, an die 3 sonnigen Herbsttage, an denen sie gemeinsam durch die Stadt zogen, um nach den Zeichen unserer heutigen Zeit zu suchen.
Veronika Bock war das in WDR 5 Scala über die kreative Seite der Fotokina, die gerade noch in Köln läuft. WDR5.de weiß mehr. Hier ist Scala in WDR 5. Theater, ne? Das war ja früher so. Hingehen, hinsetzen, dann je nachdem, wie lang das Stück halt, so zwischen 1 und 3 Stunden, ja, sowas ähnliches wie Frontalunterricht. Und irgendwann dann mit schmerzendem Hintern wieder aufstehen, rausgehen, fertig. Heute, da erlebt ja der Theaterbesucher manchmal die ein oder andere Überraschung. Er wird zum Beispiel Teil des Stücks. Es geht aber auch noch mehr beim Theaterkollektiv Adolesque aus Köln. Da kann man sich behandeln lassen nach dem PAF-Prinzip. Das ist so eine Art Coaching-Programm. 48 Stunden am Stück findet das dann statt in einer Praxis in Nippes. Und wie das funktioniert in der Praxis, das weiß Ina Plodroch. Die war nämlich da und hat sich behandeln lassen. Frau Plodroch, wie läuft das genau?
Also erstmal geht es los wie so ein ganz normaler Arztbesuch. Ich klingel, eine Empfangsdame macht mir auf, notiert meinen Namen und sagt erstmal, ach, warten Sie noch mal kurz im Wartezimmer. Und da sitze ich dann erstmal, warte und kann aber schon so ein bisschen diese Szenerie, diesen Raum, den ich da betreten habe, diesen fiktiven Raum schon mal so ein bisschen beobachten. Da läuft eine Putzfrau rum, so mit einem kleinen Buckel und putzt so ein bisschen unmotiviert. Dann ist da so eine englische Managerin, die total hektisch durch die Räume läuft, alles schikaniert, sagt, es muss irgendwie schneller gehen, es muss sauberer werden. Und bei allem ist immer so ein Rauschen raus. Und so durch diese Räume, so was Konspiratives heißt das. Und vor mir hing so ein Zettel, da stand dann drauf, träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. So dieser alte Pauschal, der alte pauschale Imperativ und ja.
Und dann passiert aber das, worauf Sie warten, nämlich das aufgerufen werden. Sie werden dann in die Praxis gerufen. Wie geht's dann weiter?
Genau, zuerst war ich mit 2 anderen Patienten, also die Zuschauer werden ja zu Patienten da, bei dem Dr. Pfaff und dort auch wieder dieses Rauschen, so ein schummriges Licht und dann dieser dominante Typ, der sich erstmal dahinstellt und einem dann dieses Pfaff-Prinzip erklärt und dann sagt, ja, es geht nämlich beim Pfaff-Prinzip nicht mehr um das Wollen, sondern es geht um die Vorstellung. Also ich soll nicht mehr sagen, ich will ein Haus, sondern ich soll mir dieses Haus vorstellen. Also Vorstellungskraft irgendwie als Schlüssel zum Glück. Aber um den endgültigen Glückszustand mit dem Pfaff-Prinzip zu erreichen, braucht es eben noch ein Gerät, das den Patienten reinigt, erklärt Dr. Pfaff.
Ein Seelenscheidapparat, der direkt über die Amygdala im Belohnungszentrum in das innere Gefäß reingeht, ja? Das verschmutzt ist bei uns allen. Ja? Das ist unser Prinzip. Ja? Und wir möchten gerne versuchen, also ich kann sagen, als leichtes Bild eine Art Raucherlunge, ja, die verklebt ist, die möchte gerne freigeblasen werden mit heißer Luft, ja.
Das klingt ja dem totalen Esoterik-Klischee und auch so ein bisschen sektenhaft, ne?
Total. Also die beiden inszenieren sich, als hätten sie wirklich so den Schlüssel zum Glück gefunden und sie wissen, wie es jetzt geht und schmeißen auch die ganze Zeit mit so leeren Worthülsen, mit Plattitüden um sich. Vorstellungskraft anstelle von Wille. Visualisiere deinen Traum. Du kannst, wenn du willst. Lebe deinen Traum. Also einem wird total schwindelig von diesem Ganzen. Und der Besucher ist immer so der Hilflose, der keine Ahnung hat, wie er überhaupt sein Glück erreichen könnte und der muss sich dann zum Beispiel so seinen Traum zum Visualisieren. Und Dr. Piff sagt dann so Sätze vor und der Besucher muss die nachsagen. Insel, die aus Träumen geboren, ich habe meine Sinne verloren. Und das trägt sie dann mit so einem total interessanten Duktus irgendwie vor. Und dann merkt man aber mit der Zeit, das ist ein Schlager von Roland Kaiser. Und da wird dann so, da wird diese Beliebigkeit dieser Sätze, die sie da von sich geben, die diese Esoterikbranche da so von sich gibt, eigentlich deutlich. Und da sieht man, okay, es geht hier um die Beratungsindustrie, um Ratgeber, die einem vermeintliche Geheimnisse verkaufen, um erfolgreicher zu werden, um Zeit zu sparen, authentischer zu werden, schlanker zu werden, besser zu werden oder eben die Esoterik, die Sekten. Und darum geht es, Steven Reinhardt. Er findet,
dass die heutigen Menschen sich oft nicht genügen mehr und es muss alles gepimpt werden, alles muss irgendwie aufgebessert werden von Bauersuchtfrau mitten im Leben, die ganzen Astro-Shows, also jeder braucht irgendwie einen Berater für irgendwas und jeder, der da irgendwie anruft oder daran beteiligt ist, vertraut immer diesem Berater, dass der genau das Richtige sagt, warum auch immer. Und das fanden wir super spannend zu gucken, was können wir daraus machen.
Aber wir erinnern nochmal, also das ist kein Stück, man kriegt das nicht vorgeführt, sondern Sie sind da drin, ne? Also Sie sind die Person, die da beraten wird. Und da sind Sie auch nicht alleine, da sind noch andere Leute mit drin. Das hat natürlich auch was mit persönlichen Befindlichkeiten dann wahrscheinlich zu tun. Also die gehen ja auf Sie ein, die improvisieren dann, oder? Wie klappt das?
Das klappt total gut. Es hängt aber auch vom Zuschauer ab. Also wenn ich als Zuschauer nicht wirklich was sage oder eben dieses Mantra von dem Dr. Piff nicht wiederhole, dann geht viel von dieser Komik auch verloren. Also als ich da war, da hat das funktioniert, da haben die Leute mitgemacht und dann funktioniert das. Also sie haben diese Rollen, die sie sich vorher ausgedacht haben für ihre Improvisation, die haben sie stark überzeichnet. Also das ist schon ziemlich pauschal erstmal. Die sind dominant, die sind protzend, überdreht irgendwie. Aber das funktioniert.
Ist das auch unangenehm manchmal? Weil, also ich empfinde das manchmal als sehr distanzlos, wenn man dann von diesen Akteuren so angegangen wird und dann poolen die so auf einmal in einem rum. Wie fanden Sie das?
Ja, es ist total unangenehm, weil es ja eben auch so persönlich wird. Der Dr. Puff fängt dann an, die Zuschauer zu interpretieren, sagt, aha, Sie haben sich hier als Zweites hingesetzt, sind Sie vielleicht eher so die Zurückhaltende? Und da habe ich gemerkt, so, ich habe echt angefangen, das zu glauben für einen kurzen Moment und dachte dann aber so, nee, was für ein Quatsch, der hat mir gerade mit einem Schlager versucht, irgendwie so ein Mantra, den Schlüssel zum Glück zu verkaufen, das ist natürlich Quatsch, aber da hat so das Stück irgendwie so seine stärkste Wirkung, indem es halt zeigt, na, es ist halt naheliegend, wenn man da als Patient steht oder sitzt, man ist per Definition einfach schon der Schwächere und das zu glauben ist eben naheliegend und hat so ein witziges Prinzip da, dass man als Zuschauer oder als Patient eben merkt, nein, das ist Quatsch so. Ich glaube das nicht, was du da sagst.
Also Sie haben den persönlichen Schlüssel zum Glück demnach nicht gefunden.
Nein, aber ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt.
Das ist doch auch was wert in der heutigen Zeit. Vielen Dank, Ina Plodroch. Das ist ein interaktives Theaterstück vom Theaterkollektiv Adolesk und mehr Informationen finden Sie dazu bei uns online auf wdr5.de. Aber ich kann Ihnen noch verraten, dass der nächste Termin jetzt am Freitag ist. Ab 19 Uhr in Köln-Nippes in der 60-Straße. Können Sie aber auch alles bei uns nachlesen. Und jetzt die Kulturnachrichten mit Angelika Avenel. Sie saß so hinten in der Ecke hinter meinem Bildschirm versteckt. Entschuldigung, Frau Avenel.
Ich bin schon da. Der Deutsche Filmpreis soll künftig nicht mehr im April, sondern im Juni verliehen werden. Damit sollen die Starts von deutschen Arthouse-Filmen besser verteilt werden. Wegen des Termins im April war es zu einer Häufung der Filmstarts gekommen. Mit dem Deutschen Filmpreis zeichnen die Mitglieder der Deutschen Filmakademie jedes Jahr die besten Filmemacher und Schauspieler mit Lolas aus. Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat in Hamburg zahlreiche Musikclubs und Veranstaltungsreihen ausgezeichnet. Als Spielstätten des Jahres wurden der Miller Club in München und der Bielefelder Jazzclub Bunker Ulmenweil gewürdigt. Die Auszeichnung für das Programm des Jahres ging an den Verein Jazz im Paradies in Jena. Der Spielstätten-Programmpreis wurde zum zweiten Mal verliehen. Er ist mit insgesamt 900.000 Euro dotiert. Der Kölner Schlagzeuger Stefan Krachten ist tot. Er starb nach langer Krankheit im Alter von 56 Jahren. Krachten spielte in zahlreichen Kölner Bands. So gründete er 1980 gemeinsam mit Helmut Zerlett die Rockband Dunkelziffer. Von 1982 an war Krachten ebenso wie Zerlett Teil des Projekts The Unknown Cases. Außerdem war er Mitglied des experimentellen Adam Neudelt Intermission Orchestra von Frank Kölges, das bei der Dokumenta 8 in Kassel auftrat. Zuletzt spielte Stefan Krachten unter dem Namen Goldman ein Live-Album ein. Griechenland erinnert heute mit Gedenkveranstaltungen an die Ermordung des antifaschistischen Musikers Pavlos Fissas vor einem Jahr. Unter dem Motto »Pavlos lebt, nie mehr Faschismus« sind in Athen mehrere Kundgebungen geplant. Der Musiker war von einem Mitglied der rechtsextremen Partei Goldene Morgenröte erstochen worden. Der Tod des Rappers hatte Griechenland erschüttert. Die Tat nötigte die Behörden, die dem Treiben der Neonazi-Partei jahrelang zugesehen hatten, zum Durchgreifen. Inzwischen ist unter anderem die gesamte Parteispitze in Untersuchungshaft.
Die Internationale Walfangkommission hat mal wieder getagt. Das ist das Gremium, das sich Gedanken darüber macht, wer, wann, wie viele und zu welchem Zweck überhaupt Wale erlegen darf. Ja, und das Fazit dieser Tagung unter anderem hören Sie gleich bei den Kollegen von Leonardo. Martin Winkelheide ist dann für Sie da. Wir sind raus, das Team Scala heute, Frank Köller, Christian Hagmeier und Rebecca Link. Schönen Abend noch.
Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.